Herzlich willkommen zu einer Emergency-Sendung. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mit dabei Chiara Chossainpour, der uns heute einiges erzählen kann. Wir hatten eigentlich eine Sendung über Stoizismus geplant heute, Kian. Waren wir eigentlich schon gepumpt darauf? Das ist nämlich ein wichtiger Teil des Erfolges im Allgemeinen, stoisch mit den Dingen umzugehen. Und jetzt werden wir es heute nicht über den Stoizismus machen, das können wir gerne das nächste Mal machen, aber es wird trotzdem über stoisches Verhalten gehen, denn gerade heute sind die Leute wahrscheinlich sehr, sehr verängstigt, die Panik geht in ungeahnte Höhen, Leute handeln aus der Emotion Angst heraus, manche handeln auch aus der Emotion Gier heraus. Rationales Denken ist jetzt gerade aber wahrscheinlich sehr selten und das Stoische, das unbeeindruckt bleiben, das einfach nur klar fokussiert seinen Weg gehende, das ist das, was wir heute mitgeben wollen. Kian, die Bühne gehört dir.
Ich grüße dich, Philipp. Ich grüße alle Podcast-Hörer. Du hast gerade gesagt, Emergency Meeting. Ja, es ist aktuell der schwarze Montag, zumindest am Aktienmarkt in Japan. Denn dort haben wir den größten Zweitagesrückgang in der Geschichte erlebt. Schlimmer als am Black Monday 1987. Der japanische Aktienindex Nikkei ist massiv gecrashed. Der Yen Carry Trade scheint aktuell Investoren unter Druck zu bringen und gleichzeitig hat es den Kryptomarkt extrem stark erwischt. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass der US-Aktienmarkt noch relativ solide ist. Du hast natürlich ein paar Ausreißer. Intel ist extrem stark down. Ich glaube, in den letzten 6 Monaten insgesamt 50% auf dem Closed. Auf dem Freitag waren es 30 oder so, Philipp. Also massiver Intel. Crash. Wir wissen ja, die Aktienmärkte sind von Montag bis Freitag geöffnet. Die schließen dann, aber der Kryptomarkt läuft am Wochenende weiter. Und ich habe die letzten 48 Stunden wirklich den Markt, meine Augen waren quasi eingefroren am Markt, am Kryptomarkt. Ich habe den Order Flow, also den Fluss der Orders, der Market Orders, der Sell Orders beobachtet. Und ich habe die Panik, die sich jetzt gerade anfängt auszubreiten, tatsächlich schon vor 2 Tagen verspürt. Was ist vor 2 Tagen passiert? Vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen ist rausgekommen, dass Warren Buffett, der legendäre Investor mit Berkshire Hathaway, seine größte Cash-Position jemals aufgebaut hat. Über 270 Milliarden Dollar an Cash, die er natürlich in kurz datierte Staatsanleihen investiert hat. Was bedeutet, er verdient nochmal risikofrei Zinsen darauf. Ich glaube, er verdient aktuell 1 Milliarde Dollar mit Staatsanleihen über seine Cash-Reserve, was absolut absurd ist. 1 Milliarde Dollar im Monat risikofrei durch die US-Regierung, durch US-Staatsanleihen. Warren Buffett hält mit Berkshire Hathaway mehr Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, als die Federal Reserve.
Was das ja muss man auch einmal kurz. Ist.
Das ist schon absurd, Philipp, oder?
Und ich glaube 195 zu 277, also in Milliarden gerechnet, wenn ich so richtig im Kopf, ich habe es nicht vor mir gerade. Kian, ich hatte dich das vorher gefragt, wir haben schon ein bisschen geplaudert vorab zu dem Podcast und ich habe gesagt, hast du nicht auch, also heute Morgen, ich wache heute Morgen auf, sehe mir so meinen Ticker mir durch und das Erste, was ich, also es gab 2 Sachen, die ich gedacht habe. Erstens mal nachkaufen, da reden wir aber nachher drüber, was wir nachgekauft haben. Das war mein erster Impulsgedanke. Das war noch gar nicht wirklich alles überblickt zu haben, sondern weil es, sage ich jetzt mal, ich bin da in solchen Situationen eher nicht so defensiv, sondern wenn ich das korrekt eingeschätzt habe, eher offensiv in manchen Bereichen. Aber das Zweite war, ich dachte, Warren Buffett, letzte Woche hieß es noch, er hat seine Position in Bank of America, das war seine zweitgrößte Position, massiv runtergeschnitten. Und er hat seine größte Position, Apple, um 50% reduziert. Dann dachte ich schon, was weiß der alte Fuchs, was wir nicht wissen?
Ja? Genau, und Warren Buffett wurde ja, Philipp, Warren Buffett wurde ja eine Zeit lang gememt. Es wurde gesagt, der Typ underperformed aktuell, der hat keine Ahnung mehr, der ist veraltet. Jetzt sitzen wir hier aktuell an der Klippe quasi, wenn man nicht sogar sagen würde, wir sind schon die Klippe runtergefallen, zumindest im Kryptomarkt. Aber bei den Aktienmärkten sitzen wir an der Klippe mit Rezessionsängsten, mit Ängsten vor einer Eskalation im Nahen Osten und so weiter, der Yen Carry Trade, dass hier ein Makro-Crash kommt und Warren Buffett sitzt da mit 270 Milliarden Dollar Cash-Position, auf die er Zinsen risikofrei verdient, ready, um den Markt quasi das Blut von den Straßen abzukaufen. Also mein vollster Respekt, dass er mit seinem Alter immer noch in der Lage ist, das Schiff zu lenken quasi. Worauf ich aber hinaus wollte, um es weiter nochmal zu erklären. Ich habe gerade gesagt, er hat eine massive Cash-Position. Die hat er erlangt, indem er, wie Philipp gerade schon gesagt hat, 50% seiner Apple-Aktien verkauft hat. Die größte Position, die sie besessen haben, der größte Verkauf, also die größte Cash-Verkauf in der Geschichte von Berkshire Hathaway, nominal gerechnet, den sie im letzten Quartal durchgeführt haben. Und da stellt man sich dann die Frage, was weiß der, was ich nicht weiß? Vor allem stellt man sich die Frage, wenn er mehr US-Staatsanleihen und mehr Cash quasi liegen hat als die Federal Reserve, dann hat der ja wohl irgendeine Vorahnung, dass hier etwas passieren könnte, wo er dann Cash haben möchte, was er dann einkaufen möchte. Und was zur gleichen Zeit am Ende rausgekommen ist und was auch der Grund so ein bisschen ist, was das Rad ins Rollen gebracht hat, sind die ganz, ganz katastrophal schlechten Arbeitslosendaten aus Amerika, die wir letzte Woche bekommen haben. Und zwar 4,3% Arbeitslosenquote statt 4,1% erwartet. Jetzt sagt man, okay, das sind ja nur 0,2 Prozentpunkte Unterschied. Ja, aber die letzten Arbeitsmarktdaten im letzten Jahr, fast jeder Monat wurde nochmal nach oben hin revidiert. Das heißt, jeden Monat die Arbeitsmarktdaten, die rausgekommen sind, waren quasi nicht wirklich echt. Die waren nicht der Realität entsprechend, sondern sie waren schlechter als erwartet. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosenquote schneller als erwartet, während die Zinsen viel höher und länger höher sind, als der Markt es eigentlich so gerne hätte. Wir erinnern uns ja noch, vor einem halben Jahr ungefähr hat der Markt ständig wieder eingepreist, hey, die Fed wird kürzen, die Fed wird kürzen. Und die Fed hat dann immer wieder im Meeting gesagt, nee, wir kürzen noch nicht, wir warten, wir warten, wir warten. Und jetzt hat der Markt eben Panik, dass die Fed zu lange gewartet hat mit diesen hohen Zinsen, dass es zu spät ist, dass wir keine weiche Landung mehr kriegen, den Traum von der weichen Landung, sondern dass wir einen Makro-Crash kriegen, eine Rezession. Und dafür, um mal kurz zu erklären, was die Gefahr bzw. die Angst bei einer Rezession ist und wie sich das eigentlich im Chart abbildet und vielleicht auch mal ein bisschen mit Hintergrundinformationen erklärt. So, ihr habt jetzt mal einen Chart eingeblendet im YouTube-Video. Für die, die das Ganze hören, keine Sorge, ich werde es bildlichst möglichst erklären. Und zwar sehen wir hier den US-Aktienmarkt im Verlauf der letzten, ich rechne mal, ja, ungefähr 45 Jahre bis 1987 hier. Denn 1988 hatten wir auch eine Rezession, einen rezessiven Crash. Danach im Jahr 2000 die Dotcom-Bubble, danach 2008 die Wirtschaftskrise und dann eine ganz, ganz kurze marginale Rezession beim Covid-Crash. Und den Bitcoin, den gibt es erst seit der 2008er Wirtschaftskrise. Erst danach gibt es den Bitcoin, wie wir hier auf dem Chart erkennen. Das ist die orangene Linie, den Bitcoin-Kurs. Und was wir erkennen können, ist, dass eine Rezession oder ein rezessiver Crash in den Aktienmärkten und damit auch wahrscheinlich im Kryptomarkt, weil dieser eben vor allem jetzt, seitdem es die ETFs gibt, sehr, sehr stark korreliert mit den Aktienmärkten oder mit Tech-Stocks handelt, können wir Folgendes erkennen. Das Ganze passiert immer in vier Schritten. Der erste Schritt ist die Uninversion der Zinskurve. Was ist die Zinskurve? Die Zinskurve zeigt die Differenz zwischen der Rendite von kurz datierten und lang datierten Staatsanleihen an. Das heißt hier in diesem Beispiel 2 Jahre Staatsanleihen und 10 Jahre Staatsanleihen. Normalerweise sollten ja die längeren Staatsanleihen, weil du die ja für einen längeren Zeitraum halten musst, damit du deine Zinsen, deine Rendite bekommst, also 10 Jahre, normalerweise sollten die ja mehr Zinsen versprechen. In diesem Fall ist es umgekehrt, wenn das Ganze rot wird, wie ihr hier auf diesem Chart erkennen könnt. Das ist auch immer das Erste, was passiert. Warum? Weil die Zinsen angehoben werden, weil sie kurz datierte Staatsanleihen kaufen, die Zinsen angehoben werden und dadurch diese mehr Rendite versprechen. Das Interessante hier bei unserer Rezession aktuell, die sich am Aufbrauen ist, ist, dass die kurz datierten Staatsanleihen bzw. die Zinskurveninversion extrem rot war und sehr, sehr lange rot war, sehr viel länger als in den vorherigen Rezessionen. Und das war schon mal kein gutes Zeichen. Da habe ich auch sehr, sehr früh darauf aufmerksam gemacht. Viele, viele Hörer, die jetzt hier OGs sind, die wissen, dass ich vor ungefähr 5 Monaten ein vollumfängliches Video zum Wirtschaftscrash gemacht habe, der uns bevorsteht und damals schon gesagt habe, keiner kann wissen, wann es passiert. Aber wir sehen, dass die Daten uns zeigen, dass es auf jeden Fall mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit passieren wird. Als nächstes in der Kette der Ereignisse steht die Zinsrate der Fed, weil in jeder dieser Rezessionen, in jeder dieser rezessiven Crashs wurde die Zinsrate gekürzt. Viele sagen, das ist jedes Mal in Reaktion auf etwas, was kaputt gegangen ist quasi. Entweder die Arbeitslosenquote oder irgendwer anderes, der im System hochgegangen ist, wie beispielsweise 2008 Immobilienunternehmen. dass das in Reaktion passiert. Fakt ist, es passiert. Die Zinsen sind erstmal hoch. Beispielsweise hier im 2000er-Crash, also in der Dotcom-Bubble, waren wir irgendwo bei ungefähr über 5%. Im zweiten Schritt werden diese Zinsen gekürzt. Und dann im dritten Schritt, das passiert gleichzeitig, baut sich die Arbeitslosenquote auf. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist am Steigen. Damit die Angst und die Sorge um wirtschaftlichen Rückgang. Das heißt, dass der BIP, weil technisch gesehen, per technischer Definition sind wir in einer Rezession, wenn der BIP 2 Quartale in Folge negativ ist. Das sind alles nach vorne schauende Indikatoren, weil die Märkte nach vorne schauend denken. Das muss man ganz klar unterscheiden. Der Markt heute bewertet nicht den Zustand heute, sondern bewertet meist die Angst vor dem Zustand morgen. Das heißt, wenn beispielsweise Krieg ausbricht, dann crasht der Markt in den meisten Fällen nicht, weil der Krieg so explosiv war und weil so viele Menschen gestorben sind, sondern weil die Angst davor besteht, dass es noch viel schlimmer werden könnte. Und das Gleiche passiert hier bei so einem rezessiven Crash. Die Arbeitslosenquote ist am Steigen. Meistens ist das Tief, der Tiefpunkt, und das ist der vierte Schritt, der Tiefpunkt der Aktienmärkte ist meistens erst dann erreicht, wenn tatsächlich die Arbeitslosenquote auch ihren Höhepunkt erreicht hat, wobei eben diese Zahlen lecken. Also diese Zahlen hängen hinterher. Wenn die Fed beispielsweise ihre Zinspolitik ändert, wieder lockerer Geld ins System einpflegt und die Leute wieder Jobs bekommen, dann dauert es ja, bis diese Daten auch so dargestellt werden. Das heißt, wir sehen, das sind die Schritte, die zu einer Rezession, zu einem rezessiven Crash führen. Das ist die Angst, die aktuell besteht. In jeder dieser Crashes gab es auch Hauptakteure, die quasi explodiert sind. So nennt man das Ganze. Beispielsweise 2008 Immobilienakteure. Jetzt bei unserem Crash scheint die Sorge zu sein, dass der Akteur, der das Ganze zum Crashen bringt, deswegen auch der japanische Aktienindex am Crashen, dass es die Bank of Japan ist. Denn die Bank of Japan hat letzte Woche ihre Zinsen erhöht. Und zwar von 0,0% auf 0,25%. Jetzt sagt man, okay, das ist ja eine sehr, sehr geringe Zinserhöhung. Warum haben die Märkte Panik? Der Grund dafür ist der sogenannte Yen Carry Trade, der Jahre über, Jahrzehnte über verwendet wurde, um quasi gehebelt in Aktien oder andere Dinge zu investieren, bei dem einfach die japanischen Institutionen, Banken oder auch einfach Einzelpersonen Kredite in Yen aufnehmen zu niedrigen Zinsen, ihre Yen dann in Dollar konvertieren und damit dann Assets kaufen. Und diese Assets scheinen sie jetzt zu verkaufen, weil sie Angst haben, weil der Yen so stark gestiegen ist, weil sie Angst davor haben, weil diese Kredite, die sie ja genommen haben, in Yen zurückzuzahlen sind, dass sie diese nicht zurückzahlen können. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht das Problem, aber wie ich bereits erklärt habe, die Märkte preisen die Dinge zukunftsorientiert ein und dieser Anstieg, diese Anstiegsgeschwindigkeit hat extrem stark für Panik gesorgt, für Abverkäufe in den Aktienmärkten gesorgt. Es ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du quasi aufwachst. Und das ist, würde ich sagen, Philipp, auch der bärischste Faktor an dem Ganzen. Wenn du quasi aufwachst und du schaust dir an, Warren Buffett verkauft die Hälfte von Apple, hat die größte Cash-Position jemals, der legendäre Investor, von dem ich ja, weiß nicht, vor 6 Jahren noch ein Buch gelesen habe. Und dann siehst du gleichzeitig, dass der Nummer 1 Rezessionsindikator, das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt, der Sam Rule Rezessionsindikator mit 100%iger Treffsicherheit in den letzten 65 Jahren. Ich glaube, nur einmal lag dieser Indikator falsch, aber in den letzten 60 Jahren lag er 100% richtig. Und zwar seht ihr das Ganze jetzt mal hier eingeblendet. Ihr seht, das Ganze hat die Schwelle von 0,5 übertroffen aufgrund der schlechten Arbeitsmarktdaten, weil das Ganze einfach nur in Verhältnis setzt, wie schlecht die Arbeitslosenquote gestiegen ist zum letzten 12-Monatstief. Wenn das Ganze über 0,5% liegt, dann schlägt dieser Indikator aus und sagt, wir sehen quasi in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine Rezession. Lag damit in den letzten 65 Jahren immer richtig. Wenn du diese zwei Dinge siehst, du siehst einmal Warren Buffett, du siehst diesen Indikator, der älter ist als ich, der älter ist als du, der älter ist als Philipp und eine höhere Treffsicherheit hat als wir
alle. Nein, nicht der älter als ich.
Treffsicherheit kannst du ja nicht haben. Dann kriegst du Panik. Und das ist das Problem, glaube ich, hier, dass die Leute Panik haben, weil ich habe jetzt auch sehr, sehr viel erklärt, erzählt. Wir werden am Ende des Podcasts auch darauf eingehen, sollte man hier Panik haben? Beziehungsweise wie sollte man sich verhalten? Wie verhalten wir uns? Aber das ist dann der Grund, warum so etwas eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, die dann ins Rollen gebracht wird. Und da muss man auch ganz klar sagen, da ist dann natürlich auch Buffett Teilschuld dran mit der Macht, die er mit sich trägt, als auch dieser Indikator. Das Lustige ist, Philipp, bevor ich dich sprechen lasse, sorry, dass ich so viel rede, Sam Rule ist ja eine Frau, die diesen Indikator erstellt hat. Sie selber ist eher im demokratischen Spektrum politisch gesehen. Und sie selber hat ein Interview gemacht und gesagt, dass es ja nicht zwangsläufig heißen muss, dass wir schon in einer Rezession sind, weil sie quasi nicht möchte, dass die Republikaner hier die Wahlen gewinnen. Das fand ich auch interessant.
Ja, also erstens mal sehr viele interessante Dinge, die du gesagt hast. Ich möchte mal ganz kurz noch anknüpfen. Ich möchte auch noch einen Tweet gleich vorlesen, den ich spektakulär finde. Ja, aber mal ganz kurz, du hattest angesprochen, US-Dollar-JPY, also Japanese-Yen-Verhältnis, blenden wir gerade mal einen Live-Chart von uns ein, also auf Basis der Elliott-Wellen. Das ist auch unsere Erwartung davor gewesen. Ich möchte es mal ganz kurz erklären, was man hier drauf sieht. Also die Linie, die jetzt hier nach unten zeigt, dieser Abverkauf, ja, den wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, der jetzt an Dramatik und Momentum zunimmt, das bedeutet, dass der japanische Yen stärker wird und der US-Dollar im Wechselkursverhältnis schwächer wird zum japanischen Yen. Ja? Und was unsere Prognose ist, unsere Berechnung auf Basis der Elliott-Wellen, das ist ja das, was ich quasi mache, die Analyseform, die wir anwenden bei uns in der Firma, wir gehen davon aus, dass das noch nicht mal ein Drittel der Bewegung war, die noch vor uns ist. Wir gehen also davon aus, dass der japanische Yen noch deutlich stärker an Gewichtung, an Stärke zunehmen wird gegenüber dem US-Dollar. Und wir haben dazu schon eine Zielzone hier reingemacht, die man sehen kann. Das ist diese magentafarbene Box hier. Wir gehen davon aus, dass der japanische Yen dort mit seinem Kurs, seinem Wechselkursverhältnis, dem stärker werdenden Yen, dem schwächer werdenden US-Dollar dort reinfallen wird. Und da liegt die Oberkante, das ist das 61,8er Fibonacci. Wir arbeiten hier mit sogenannten Fibonacci-Widerständen und Unterstützungen. Das ist der goldene Schnitt. Der liegt hier bei $104.73. Wir haben also noch, wenn man sich das Ganze, das ist jetzt ein Stand, Bild, das ich nutze, aber mal ungefähr zu zeigen, was wir noch so vor uns haben, noch circa knapp 27% Wechselkurs, Vorteil, Stärke des Yens und Schwäche des US-Dollars. Und ich könnte jetzt hier auch noch auf DXY eingehen und so, da sehen wir ein ähnliches Bild, wir blenden auch mal den DXY noch kurz ein, auch dort, also das ist der US-Dollar-Index, gehen wir davon aus, dass der US-Dollar-Index, der DXY, weiter schwächelt, weiter fallen wird, wir sind hier klar short eingestellt und wir haben auch hier, gehen wir davon aus, dass wir noch circa bis hier die Welle 3 abgeschlossen ist, noch knapp 11% weiter fallen werden, was das hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, was sind 11%, aber das ist beim DXY ist eine ganze Menge. Ja. Also nur mal dazu. Trotzdem, wir werden ja nachher darauf eingehen, wie haben wir uns hier verhalten? Sollte man jetzt Panik ergreifen, wie das viele machen? Grundsätzlich einmal, Panik ist immer ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Überhaupt überzogene Emotionen sind ganz schlechte Ratgeber am Finanzmarkt. Lasst euch davon nicht einfangen. Kian, ich möchte dir und den Zuhörern jetzt aber mal einen Post vorlesen, einen Twitter-Post von Patrick Bet David. Patrick Bet David hat mit Joe Rogan wahrscheinlich den größten Podcast, also Joe Rogan für sich natürlich, ist noch mal größer. Und Patrick Bet David hat einen riesigen Podcast, der auch auf YouTube läuft. Der heißt einmal Patrick Bet David und Valuetainment. Ist also Millionenzahlen macht er. Der hat auch mehrere Millionen an Abonnenten, ist also richtig groß in den USA, ist selber Multimillionär. Ich glaube, der wird so auf 400 Millionen geschätzt, hat ein großes Versicherungsunternehmen. Der hat Folgendes geschrieben, ja, und er hat hier eine Auflistung gemacht. Ich möchte die gerade mal übersetzen und vorlesen. Machen Sie sich auf den Aufprall gefasst. Die morgige Markteröffnung, das hat er jetzt heute Nacht geschrieben, wird eine Menge offenbaren. Es ereignen sich einige merkwürdige Ereignisse, die bei den Anlegern Besorgnis auslösen. Erstens. Gerüchte über einen unterirdischen Bunker in Jerusalem, in dem sich hochrangige Politiker während eines Krieges für längere Zeit aufhalten können, wurde von Shin Bet Sicherheitsdienst, also Shin Bet ist der Geheimdienst der Israelis, vorbereitet und dieser sei voll einsatzfähig, berichtete die Nachrichtenstelle Walla am Sonntag inmitten der Angst vor Angriffen der Hisbollah und des Iran auf Israel. Also was er hier sagen möchte ist, it's serious, das ist kein Bullshit. Die Israelis, wenn dieser Bunker quasi zur Einsatzfähigkeit als Zentrale für die israelische militärische und politische Führung freigegeben wird, dann ist das quasi kein Joke, sondern dann gehen die davon aus, dass die den betreten müssen, um sich selbst abzusichern. Ja, krass ist natürlich, das ist wieder die politische Führung, die sich absichert und das Volk, ja, das darf dann sich in den eigenen Zimmern, viele von denen haben Bunker, aber also eigene Privatbunker, aber viele halt auch nicht. Jo. Der Bunker, der Berichten zufolge vor fast 20 Jahren gebaut wurde, kann Treffern eine Reihe vorhandener Waffen standhalten, verfügt über Kommando- und Kontrollkapazität und ist mit dem Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv verbunden, heißt es in dem Bericht. Zweitens. Der japanische Aktienmarkt Nikkei 225 für die 225 Unternehmen, die in ihm gelistet sind, wird voraussichtlich den zweitgrößten Tagesrückgang seiner Geschichte verzeichnen. Das ist faktisch so. Es ist der größte Rückgang jetzt. Ich meine, es ist jetzt der größte Rückgang, nicht der zweitgrößte. Größer als der Crash am Schwarzen Montag 1987. Drittens, Bitcoin ist in der letzten Woche um 22% gefallen, allein heute 10%. Ethereum ist diese Woche um 31% gefallen, 21% am Tag. Einige Trends zeigen, dass sich derzeit verstärkt Militäraktien gekauft werden. Soll darauf hindeuten, sprich, es zeigt auf Krieg, ja, Krieg im Nahen Osten. Wir haben noch den Krieg in Russland. Da sah es ja eher so aus, als sei Selenskyj jetzt zu Friedensverhandlungen und zu Gebietsabtretungen. War ja immer etwas, was sie gesagt haben, niemals werden wir das machen. Und die als Putin-Trolle verschrien worden, die gesagt haben, die werden 100% die Gebiete an die Russen abtreten müssen. Die hat man fertig gemacht. Jetzt ist es der Selenskyj selber, der darüber redet. Das nur mal ganz nebenbei erwähnt. Fünftens, es wird darüber gesprochen, dass sich die Fed erwägt, die Zinsen im nächsten Monat um einen halben Prozentpunkt zu senken, um die potenziell enormen Verluste an den Aktienmärkten im August zu stabilisieren. Sechstens, Warren Buffetts Berkshire Hathaway wirft Aktien im Wert von 75,5 Milliarden Dollar auf den Markt und halbiert seinen Apple-Anteil. Das ist das, was Kian gerade eben im Detail schon erläutert hat. Sie sitzen jetzt auf einem Bargeldbestand von Rekordsummen in Höhe von 276,9 Milliarden Dollar, also knapp 277 Milliarden Dollar. Was bedeutet das alles? Erstens, nichts. Sprich, es muss nichts bedeuten. Zweitens, die Kacke ist am Dampfen. Drittens, ein möglicher dritter Weltkrieg steht bevor und Amerika könnte gezwungen sein, sich mit dem Iran und Israel zu befassen, wenn der Iran angreift. Dazu als kleiner Kontext, der Ayatollah Khamenei hat ja schon gesagt, ob das jetzt eine leere Drohung ist oder nicht, kann ich nicht bewerten, aber ich kann nur sagen, was er offiziell ausgesagt hat, ist, dass sie nicht mehr zurückschrecken werden. Es ist jetzt völlig egal, was passiert. Sie werden jetzt eskalieren. Sie werden diese Schmach, dass man in Teheran den obersten Hamas-Führer mit einer Rakete abgeballert haben, wird man quasi nicht so hinnehmen. Es reicht ihnen jetzt, es wird eine starke Reaktion geben. Deswegen ist jetzt auch diese ganze Tension im Nahen Osten. Viertens, die überfällige Rezession ist endlich da. Fünftens, die globale Rezession nach all dem Drucken von Dollar ist da. In jedem Fall folge ich einer Grundregel. Ich tendiere zu 51% zu der Ansicht, dass die Zukunft rosig aussieht und zu 49% zu der Ansicht, nur die Paranoiden überleben. Gott ist gut. Damit schließt er jetzt seinen Post. Kian,
was sagst du? Also erstmal, ich sage, das sind alles irgendwo valid nachvollziehbare Gründe, um besorgt zu sein. Aber am Ende des Tages, wenn man negativ sein möchte, kann man immer 100 Gründe finden, warum die Welt morgen untergeht. Zum Beispiel jetzt im Fall Iran-Israel-Eskalation. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, ich möchte mich nicht zu diesen Themen äußern, wenn es um Iran geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da tatsächlich, vielleicht bin ich da auch einfach naiv, dass da tatsächlich eine Eskalation passiert. Wenn man aber in die Daten schaut, dann sieht man, dass beispielsweise Lockheed Martin, also einer der größten US-Unternehmen vom militärisch-industriellen Komplex der Welt, am Steigen sind, während der Markt crasht. Also wir haben über 23% Anstieg gesehen, ein riesiger Pump, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist ein Waffenhersteller. So. Glaube ich, dass die Märkte aktuell deswegen am Crashen sind, selbst wenn so eine Eskalation passieren sollte. Ich halte es für unwahrscheinlich, weil wenn wir uns die Daten einfach anschauen, jedes Mal in der Vergangenheit, wo wir Eskalationen hatten, waren die Märkte danach höher als vorher. Eine Sache, die ich hier einmal erklären möchte, um nochmal meinen persönlichen Bezug mit einzubringen, bevor wir mal darauf eingehen, was wir glauben, was passieren wird oder beziehungsweise keiner weiß, was passieren wird. Das muss man hier an dieser Stelle ganz klar nochmal aufführen. Wir wissen und wir versuchen auch nicht so zu tun, als würden wir wissen, was hier passieren wird, weil es weiß niemand. Ich kann euch nur sagen, wie ich mich verhalten werde und ich kann euch nur sagen, wie ich das Ganze beobachtet habe. Ich persönlich, ich habe ja schon gesagt, ich sitze seit 48 Stunden mit meinen Augen in den Charts. Und Ich muss sagen, das Abverkaufverhalten beim Bitcoin, weil ich betrachte den Bitcoin, Ethereum und Solana, das sind die Coins, bei denen ich am meisten interessiert bin zu kaufen. Das Verkaufsverhalten, was wir übers Wochenende gesehen haben, war wirklich einzigartig. Man hat dauerhaft gesehen, wie ein gigantischer Marktteilnehmer mit gigantischen Ressourcen, weil er Spot-Verkäufe getätigt hat, keine Futures-Verkäufe, Spot-Verkäufe und das in einem Volumen, was so seit den ETFs nicht mehr am Wochenende passiert ist. Warum? Weil ja die US-Märkte geschlossen haben. Das heißt, man will eigentlich dann eher traden, kaufen, verkaufen, wenn die Märkte geöffnet haben. Warum? Weil dann die Liquidität besser ist. Das heißt, wenn ich verkaufen will und mehr Liquidität da ist, dann kriege ich einen besseren Kurs. Warum sollte ich am Wochenende, was illiquider ist, wo die ganzen Marktteilnehmer nicht da sind, warum sollte ich da jetzt anfangen, meine Assets zu verkaufen? Aber das hat ein riesiger oder mehrere riesige Marktteilnehmer übers letzte Wochenende gemacht und ich habe es sehr, sehr eng beobachtet. Ich habe gesehen und mitbeobachtet, wie dauerhaft das Buch, das Orderbuch auf der Bid-Seite, also die Kaufaufträge, runter genuked worden sind mit Market Sell Orders. Das heißt, jemand hat die ganze Zeit dauerhaft Spotmarkt abverkauft. Und gleichzeitig, während das passiert ist, und interessanterweise auch über die US-Börsen, also die US-Börsen, Kraken, Coinbase, Gemini, Bitstamp, Börsen, bei denen eher US-Investoren handeln, haben diesen Abverkauf angeführt. Das heißt, es war wahrscheinlich ein Investor, der halt US-orientiert ist oder in den US ansässig ist oder da eine bessere Verbindung hat, der hier eben Panik hatte oder eben etwas kommen gesehen hat, der hier abverkauft hat und der hat sehr, sehr, das war sehr, sehr sophisticated Order Flow. Also das waren Market Maker, die wussten, was sie machen und die Art und Weise, wie sie abverkauft haben, also Market Sell Orders, die den Preis drücken, das passive Orderbuch quasi leeren, während man gleichzeitig, während der Kurs abfällt, nochmal Asks über den Kurs platziert. Das heißt, du hast Bitcoin, der geht auf $95,000, du verkaufst ab, dass er auf $95,000 geht und platzierst dann direkt nochmal 100 Bitcoin Asks direkt über den Kurs, sodass jeder, der sich im Orderbuch befindet, sich denkt, oh, was, wie, da ist jetzt nochmal direkt eine Resistenz und dann verkaufst du weiter, ziehst die Limit Orders wieder runter und das ist ein Abverkaufsverhalten, da kann ich euch jetzt jemand, der in der Materie ist, sagen, das macht man entweder, wenn man versucht, den Markt bewusst runterzudrücken, um Panik auszulösen, um einen Abverkauf auszulösen, um Longs zu liquidieren oder man macht es, weil man so schnell wie möglich aus dem Markt raus will. Weil das war die Frage, die ich mir gestellt habe und ich habe sie einer Person gestellt, die deutlich mehr Ahnung hat als ich, beziehungsweise nicht deutlich mehr Ahnung, aber auf jeden Fall sehr viel Erfahrung hat und zwar einen Head Trader von einem sehr, sehr, einem der größten Market Maker, die es im Kryptoraum gibt. Das will ich jetzt nur nicht beim Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob die Person das möchte, aber ich bin ja auch OTC-Client bei denen und ich habe ihn gefragt, hey, pass mal auf, so ein Abverkaufsverhalten auf einem illiquiden Wochenende, warum, wenn man verkaufen will, warum wartet man dann nicht auf Montag? Weil da hat man ja eh bessere Liquidität. Für mich war der einzige Grund, den ich mir so erdenken konnte, weil man Angst hat, dass am Montag die Kacke so richtig am Dampfen ist und alle anderen auch abverkaufen wollen und man dann nochmal einen schlechteren Preis kriegt, als wenn man versucht, am illiquiden Wochenende zumindest die Liquidität zu nehmen, die noch da ist. Und er hat darauf geantwortet, das sind valide Gedanken. Wir sehen sehr, sehr viel Panik von Institutionen. Ich kann dir nicht sagen, was passiert, aber Ich sehe das ähnlich wie du und zwei Tage später sind wir jetzt hier schwarzer Montag. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, nochmal hier vielleicht eine kleine persönliche Story. Ich habe ja immer, wenn ich nicht in Dubai bin, also wenn ich im Ausland bin, keinen Zugang auf meine Wallets, weil meine Wallets habe ich sowieso nicht mit dabei. Aber ich limitiere auch meinen eigenen Zugang quasi auf meine Kryptobörsen. Weil wenn ich offene Positionen habe, dann will ich die zwar managen, aber ich sehe die Gefahr viel zu hoch, als dass jemand zu mir kommt oder mich irgendwo sieht und sagt, oh, du hast da ja große Positionen öffnen, jetzt schließ die mal und schick mir dein Geld. Deswegen limitiere ich persönlich den Zugang, wenn ich am Reisen bin, wenn ich im Ausland bin, wenn ich in Europa bin, egal wo ich bin, außerhalb von Dubai, habe ich nicht mal den Zugang, theoretisch etwas an meiner Situation zu ändern, theoretisch nachzukaufen. Deswegen habe ich jemanden in Dubai, der da sitzt, jemanden aus meinem Team, den ich theoretisch kontaktieren kann, zu kaufen und zu verkaufen. Der kann mir auch keine Assets schicken oder so, sondern der kann einfach nur ausführen an meiner bestehenden quasi Position oder bei meinem Market Maker OTC Desk oder eben beim VIP Trading über BitGet, wo ich handle. Das heißt, ich kann nur Trades ausführen. Und was mein Gedanke war vor zwei Tagen, als ich Warren Buffett gesehen habe, dass er abverkauft ist, okay, die Gefahr vor einem Makro-Crash, vor der ich ja schon vor Monaten gewarnt habe ausführlich, die kommt immer näher, Indikation für Rezession. Was mache ich? Ich habe riesige Positionen offen. Ich bin immer noch ein Optimist. Ich möchte mich hedgen. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, ich kann mir Optionen holen mit einem Expiry irgendwann im September nach dem nächsten Fed-Meeting. Put-Option, dass der Kurs niedriger sein wird. Da waren wir noch ungefähr bei $61.000 als $61.000. Umso tiefer er dann fällt an dem Expiry-Date, was ich gewählt habe, was wie gesagt am Ende September gewesen wäre, umso mehr Geld hätte ich verdient. Da ist der Multiplikator einfach sehr viel höher. Das heißt, ich hätte mit wenig Kapital meine Long-Position gehedged, die ich jetzt mittlerweile auch geschlossen habe, weil sie einfach in den Stop-Loss gelaufen sind. Aber ich hätte quasi Geld verdient. Und dann habe ich mich in Verbindung gesetzt mit meinem Market Maker, gesagt, hey, das ist das, was ich machen will, aber ich bin nicht der größte Optionsexperte. Und dann haben sie mir angeboten, hey, wir können ja einen Call machen, ein Meeting zusammen, in dem wir quasi drüber gehen, unsere Strategisten und Analysten eine Strategie mit dir entwickeln, die für dich perfekt passt und du dann die Option kaufst. Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt gut, machen wir das Montag-Meeting. Und das war Samstag. Und seitdem ist der Bitcoin einfach mal um, ich glaube, 15% gecrashed, Ethereum um 40%. Also mein Riecher lag richtig, aber ich habe leider nicht ausgeführt. Meine Positionen sind in die Stop-Losses gelaufen. Gott sei Dank, weil ich mir da einfach eine klare Invalidation gesetzt habe, gesagt habe, hey, wenn wir 58.000 nach unten durchbrechen, dann bin ich raus, weil mir dann die Situation zu heikel ist. Aber das betrifft nur meine Swing-Position. Meine Spot-Käufe, und das ist das, was ich gestern noch gemacht habe, weswegen ich gestern noch bis 4 Uhr, 5 Uhr nachts wach war, ich habe Spot massivst nachgekauft. Warum? Weil immer, wenn Blut auf den Straßen fließt, und das ist für mich eine Situation, bei der ganz eindeutig Blut auf den Straßen fließt, da kann man nicht vorhersagen, wann es wieder nach oben geht. Aber man weiß, es wird auf jeden Fall wieder nach oben gehen. Zumindest bei den Assets, die einigermaßen etabliert und sicher sind. Und die Definition, die muss jeder für sich selber finden, was für ihn ein Asset ist, was sicher ist im Kryptoraum. Für mich zumindest sind es Bitcoin, Ethereum und Solana. Deswegen habe ich diese auch massivst nachgekauft, Spot. Ich habe, wie gesagt, keinen Zugang hier darauf, aber Gott sei Dank habe ich mir da ein System aufgebaut, wo ich immer jemanden erreichbar habe, dass ich das machen kann. Und ja, das ist, um das jetzt mal hier die Note zu beenden. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch tiefer geht. Philipp weiß es nicht, keiner weiß es. Keiner weiß, ob der Crash jetzt wirklich passieren wird. Deswegen will ich mir auch da nicht zu maßende Prognose zu machen. Ich weiß aber einfach, dass die Kurse, die wir jetzt aktuell haben und die Kette an Ereignissen, die jetzt hier passiert ist, die dazu geführt hat, dass wir diese Kurse haben, so ein gutes Risiko-Reward-Verhältnis aufwerfen, so gute Kaufziele, Kaufbereiche aufwerfen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als hier mit Optimismus quasi Spot zu kaufen, nicht darauf zu spekulieren, wann es hochgeht, sondern dass es überhaupt hochgehen wird. Da bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher, deswegen auch bewahrt Ruhe, keine Panik bekommen. Wenn ihr aktive Positionen habt, wenn ihr aktuell versucht zu traden, wenn ihr in Swing-Positionen sitzt, das Wichtigste in so einer Situation, und das muss ich auch ganz klar hier nochmal aufführen, weil da viele das Ganze entweder überschätzt, unterschätzt haben, das Wichtigste ist, einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, seiner Strategie zu folgen und flexibel und anpassungsfähig zu sein, wenn man invalidiert wird, weil das Wichtigste beim Traden nicht ist, jeden Trade zu gewinnen, sondern eben langfristig profitabel zu sein und vor allem bei so einem Massaker, was wir aktuell erleben, am Leben zu bleiben. Das heißt, im Spiel drinnen zu bleiben und nicht alles zu verlieren. Deswegen ist Risikomanagement das A und O. Deswegen ist es wichtig, Verluste klein zu halten und nicht aus Trotz zu sagen, nee, das wird schon wieder bouncen, ich halte jetzt die Position offen, sondern hey, ich habe auch meine große Position mit knappem Minus geschlossen. So ist es nun mal. Manchmal verliert man, keiner kann es vorhersehen. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, Risikomanagement A und O, am Leben zu bleiben. Wenn es ums Trading geht, wenn es ums Spot geht, kann man hier ja nicht wirklich viel falsch machen. Einfach keine Panik kriegen. Jetzt nochmal auf die Panik, die schon ausgebrochen ist, zu verkaufen, halte ich auch für wenig sinnvoll. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, aber ja, das hier meine Worte an dieser Stelle.
Ja, also ich denke, du hast ja eigentlich die meisten Dinge jetzt selber schon angesprochen. Da kann ich nicht großartig viel noch hinzufügen. Ich habe selber heute Morgen nachgekauft. Ich habe ETH nachgekauft. Ich habe BTC nachgekauft. Solana noch nicht. Da suche ich aber noch einen Entry. Werde ich auch noch eine kleinere Position bei mir nachkaufen. Ich verteile meine Assets meistens, also zum Großteil, auf BTC und ETH. Und ich nehme mich nach all diesen Jahren jetzt, wo ich, sage ich mal, die Stürme am Finanzmarkt noch und noch nöcher kennengelernt habe, emotional raus aus so einer Situation. Niemand weiß, wie Kian schon gesagt hat, was jetzt passiert. Ich kann nur sagen, Leute, atmet durch, keine Panikreaktion irgendwie reingehen und weil man irgendwie jetzt so 3-4 Berichte gelesen hat und dann kommt dieses so, man kriegt einen Angstschub und dann fuck, ich verkaufe jetzt, denn was ist denn bitte ein Verlust? Ein Verlust ist etwas, das ich realisiert habe. Im Minus zu stehen mit einem Depot, bei einer Aktie, wo auch immer, bedeutet nicht, einen Verlust erzielt zu haben. Verlust ist immer erst die Absolution der ganzen Sache. Ich habe es 100% realisiert. Wenn ich einen Gewinn realisiert habe, erst dann gehört er wirklich mir. Und beim Verlust ist es genau das Gleiche. Das heißt also, vorsichtig sein, wer langfristig investiert hat und sich gesagt hat, ich bleibe hier langfristig drin, der sollte jetzt keinen Grund haben, aktuell irgendwas zu verkaufen. Das macht keinen Sinn. Ja? Und so ist es bei mir. Bei meinen Aktienpositionen übrigens genau das Gleiche. Da kommen wir jetzt gerade in Zielzone erst rein. Wir stehen beispielsweise, also was unsere Berechnung angeht, im Nasdaq in der Zielzone. Wir sind noch nicht mal ganz in der Zielzone für den S&P 500. Da erwarten wir also noch ein bisschen mehr. Also all das sollte keine Neuigkeit sein jetzt. Ganz locker bleiben und wer Kapital übrig hat und sagt, okay, ich habe noch Liquidität, dann meine ich, es ist aktuell kein schlechter Zeitpunkt, Positionen im Spotmarkt, wie Kian schon richtig gesagt hat, weiter aufzustocken und einfach ruhig bleiben, meditiert, steigt in die Eistonne, lest euch eure Glaubenssätze vor, was auch immer aktuell hilft, um jetzt nicht in dieses, in diesen reißenden Fluss der Emotionalität reingenommen zu werden. Weil das bringt immer nur ganz, ganz schlechte Entscheidungen hervor. Das können wirklich euch zwei Leute mit viel Erfahrung am Finanzmarkt euch mitgeben. Weder Gier noch Angst hilft einem zu irgendeiner Zeit weiter. Jo, und ich denke, so haben wir das Ganze gut aufgearbeitet. Kian und ich werden auf unseren jeweiligen Kanälen, das ist einmal sein HOS-Kanal, mein HKCM-Kanal, diese Woche bestimmt noch einiges dazu bringen, Updates bringen. Schaut euch dazu gerne die Videos an und haltet euch selbst geupdatet. Jo, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Kian war interessant und wir schauen uns jetzt mal an.
Genau, ich kann noch abschließend hier mal einen Tweet vorlesen von jemandem, der auch sehr, sehr wahr ist. Und zwar schreibt er, auch wenn der heutige Tag düster sein mag und morgen schwer vorherzusehen ist, werden wir es überstehen, wie schon so oft zuvor. Scoop some cheap coins, if you're able to. Schnapp dir ein paar günstige Coins, wenn du kannst. Aber das Wichtigste, but the name of the game, remains capital preservation. Wichtigste bleibt die Kapitalerhaltung. Passt auf euch auf, Freunde. Das sind, glaube ich, gute Abschlussworte an dieser Stelle. Kapital erhalten, nicht jetzt unnötig Verluste realisieren, um dann mit FOMO, wenn es wieder nach oben geht, einzukaufen. Ich kann nur noch mal am Ende sagen, wie Philipp schon gesagt hat, wir werden wahrscheinlich beide diese Woche noch ein Video dazu machen. Meins wird vielleicht schon heute kommen. Also wenn ihr diesen Podcast seht und das war für euch noch nicht genug und ihr wollt noch mehr Insights haben, noch mehr tiefer reintauchen, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ansonsten auf HKCM. Auch mit Sicherheit nochmal ein gutes Update zu dem Ganzen, weil dieser Podcast ist ja kein Finanzpodcast. Wir haben uns gesagt, hey, globale Makrorezession, wir wollen da mal vielleicht drüber sprechen, auch aus emotionaler Sicht, dass man hier einfach unemotional bleiben muss. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann kommt als nächster Podcast das Thema Stoizismus. Was hat es damit auf sich? Wie kann man das Ganze in sein Leben bringen und davon profitieren? Ja, das war's, Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
Adios. Ciao.